rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist bereits unsere 49. Sonderfolge. Und ihr wisst, wir hatten das zum St. Pauli-Spiel schon eine Aufnahme gemacht und jetzt folgt, wie schon traditionell, der Hinrundenrückblick. Und traditionell machen wir das mit den Kolleginnen und Kollegen vom Brustring-Talk. Deswegen begrüße ich zu diesem zweiten Teil unseres Hinrundenrückblicks ganz herzlich einerseits die Jasmin. Hi.
Hallo.
Und andererseits den Jens. Grüß dich, Jens.
Ah, hallo.
Und von rund um den Brustring ist dabei der Andreas. Hi.
Schönen Abend.
Ja, und den ersten Teil unseres Hinrundenrückblicks, den konntet ihr schon, oder könnt ihr beim Brustring-Talk hören. Da haben wir über die Hinrunde gesprochen, die einzelnen Spiele, die Highlights, die Lowlights und unser kleines Fazit gezogen der Hinrunde. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil zum einen auf den Kader des VfB blicken, wie er sich so in der Hinrunde geschlagen hat, wer ein bisschen herausgestochen hat, wer ein bisschen abgefallen ist, wer vielleicht schon gar nicht mehr da ist, und wollen einen Ausblick wagen auf die Spiele der Rest- oder beziehungsweise Rückrunde. Es geht ja jetzt am kommenden Sonntag los mit dem Auswärtsspiel in Augsburg und auch in der Champions League geht es bald weiter. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein in den Kader. Machen das abschnittsweise, wir werden jetzt auch nicht über jeden Spieler eine halbe Stunde sprechen. Aber wenn wir uns so die Torhüter angucken, Alex Nübel war auch in dieser Saison ja wieder, ist in dieser Saison weiterhin Stammkeeper. Fabi Pretlo, sein Ersatzspieler, hat im Pokal ein paar Spiele gemacht, fand ich sehr stabil. Stefan Triljaccia hat ja noch keine große Rolle gespielt. Der war vor allem dritter Keeper, zweimal in der dritten Liga gespielt für die U21 und schließlich Dennis Seim, der Stammkeeper der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, aber der trotzdem auch im Bundesliga-Kader ist. Jens, ich finde, wir sind weiterhin eigentlich auf der Torhüter-Position so gut aufgestellt wie lange nicht mehr, oder? Also trotz den Wacklern, die Alex Nübel jetzt auch in der Hinrunde drin hatte, so ein starkes Torhüter-Team, finde ich, hatten wir lange nicht mehr. Siehst du auch so?
Definitiv, ja, definitiv. Also klar, Nübel hat er jetzt vor allem dann zum Ende der Hinrunde durchaus ein paar Wackler drin und Unsicherheiten. Und insgesamt muss man sagen, er hat diese ganz überragende Form, so ein bisschen wie die ganze Mannschaft aus der Vorsaison, vielleicht nicht ganz retten können. Mhm. Darf aber auch nicht vergessen, dass er einige Spiele drin hatte, wo er richtig stark war. Also ich denke auch das 0-0 in Leverkusen, wo er uns den Punkt definitiv gerettet hat. Und nach wie vor hat er einfach diese wahnsinnig starke Qualität auch im 1 gegen 1. Wenn Spieler allein auf ihn zukommen, das ist immer noch unfassbar, meiner Meinung nach, was er da für Qualitäten hat. Wo es am deutlichsten, meiner Meinung nach, auch ein bisschen abgefallen ist, ist so dieses Thema in der Luft, gerade bei Standards. Da fand ich ihn vergangene Saison noch souveräner und noch beeindruckender. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen der Gewöhnungseffekt. Ich weiß es nicht. Wenn man zurückdenkt, vergangene Saison zum Beispiel in München, hat er auch einen ziemlich üblen Patzer drin gehabt. Also war jetzt auch nicht so, dass er vergangene Saison völlig fehlerfrei durch die Runde gegangen ist. Mhm. Von daher glaube ich, dass wir mit Nübel, vor allem mit dieser Konstellation, dass wir ihn quasi zu einem Teil des Gehalts weiterhin einfach geliehen haben, für ihn nicht mal eine Ablöse zahlen mussten, da schon eine sehr gute Konstellation haben, über die wir uns wahrlich nicht beschweren dürfen. Ja. Mit Pretlo einen relativ soliden zweiten Mann haben. Und mit Simon natürlich so ein bisschen diesen Diamant in der Hinterhand, wo sich ja eigentlich jeder sicher ist, dass wenn Nübel dann tatsächlich uns vielleicht dann Richtung München oder wo auch immerhin dann verlassen wird, glaub so die perfekte Nachfolgelösung schon im Verein haben.
Ich finde es mal, wenn man nur auf die Zahlen schaut, das sind in Anführungszeichen jetzt nur in der Bundesliga 6 Gegentore mehr. Im Vergleich zur letzten Saison in den ersten 15 Spielen. Klar, 6 Tore sind schon ein paar, aber man muss halt auch dann trotzdem in der Konstellation nach zu bedenken, die Abwehr mit wechselnden Innenverteidigern, dann Jungen wie Chase, der jetzt auch nach und nach Unsicherheiten hat, Anton weg. Also das sind, glaube ich, jetzt nicht nur Nübel, sondern auch einfach die Konstellation auch mit der Abwehr, die dazu ist. Und 6 Tore an sich sind schon ein paar Tore jetzt, aber auch nicht übermäßig viel mehr Gegentore. Oder ist es wirklich nur Liga und im Pokal hast du kaum bekommen und in der Champions League hast du quasi auch nur gegen Belgrad bekommen. Okay, und noch die 3 gegen Real, was...
Ja, das stimmt. Andreas, ich weiß, wir haben ja schon nach einem der Spiele, wo es nicht so gut lief, für Alex Nübel im Podcast drüber gesprochen. Jetzt zeichnet sich ja ab, dass Manuel Neuer wohl seinen Vertrag nochmal verlängert in München. Das glaube ich noch nicht offiziell, aber ich habe es schon irgendwo gelesen. Begrüßt du das oder hoffst du, dass Manuel Neuer seine Karriere beendet?
Oh Mann, also Manuel Neuer ist für mich eigentlich komplett egal.
Ja, aber es hätte halt zur Folge, dass, dass Alex Nübel dann wahrscheinlich zum Bayern geht. Eventuell.
Ja. Achso, ja, klar. Ich weiß tatsächlich nicht. An sich würde ich weiterhin noch Nübel vertrauen. Vielleicht kommt es für Simon doch noch zu früh. Aber wie vorhin erwähnt, es gab ja schon ein paar Wackler. Gegen Pauli war er wieder besser. Vielleicht braucht er diesen Reset in der Winterpause, dass er wieder auf klare Gedanken kommt, dass er ein bisschen Selbstbewusstsein tankt und dass er dann wieder auf das Vorjahresniveau kommt. Also Stand jetzt würde ich weiterhin hoffen, dass Neuer seine Karriere fortsetzt, auch weil es so ein bisschen die Bayern schwächt so und dass Nübel dann ja länger bei uns bleibt.
Ja. Gut. Ja, die Abwehr wurde gerade schon angesprochen. Und dann würde ich mal die Viererkette, die wir jetzt dauerhaft spielen, einfach mal von links nach rechts durchgehen. Und fange an auf der linken Seite mit Maximilian Mittelstädt, der eigentlich, finde ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jasmin, der eigentlich eine ziemlich solide Saison, stabile Saison spielt bisher. Auch wie alle nicht ganz auf dem Niveau von der letzten Saison. Aber das ist eigentlich für mich jemand, der seine Form relativ gut konservieren konnte, oder? Wie siehst du es?
Ja, du hast eigentlich gerade alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ja, für das, wo auch er noch vor der Zeit war, bevor er zu Stuttgart gekommen ist, wo man immer noch denkt, mit welcher Einstellung oder wie er hier empfangen wurde, was von ihm erwartet wurde, sich stabilisiert hat, Nationalmannschaft spielt, da ein tolles Tor gemacht hat, sonst auch alles auf hohem Niveau. Ja, würde ich sagen, gute Spieler, kommt nicht immer ganz ran, aber auch eben mit in dem Hinblick, dass er dann noch bei der EM gespielt hat, weniger Pause da hatte. Sag ich mal, gut, obwohl ich glaube wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so viele Vorlagen oder Flanken rein, aber das kommt auch immer in der Konstellation an, mit wem er dann links zusammenspielt.
Ja. Wer ihn eigentlich ersetzen wollte, dann lasse ich dir für Franz Kretzig ein bisschen mehr Zeit, was zu sagen. Jasmin, war eben Franz Kretzig, der ausgeliehen ist oder war, muss man mittlerweile sagen, von den Bayern. Die Leihe wurde jetzt beendet. Und der wurde direkt nach Heidenheim weiter verliehen. Wir hatten im ersten Teil kurz drüber gesprochen. Er hatte im Supercup, glaube ich, diese Vorlage, nur noch einen Einsatz zu Saisonbeginn und dann verschwand er irgendwie im Cannstatter Loch. Was fehlt ihm deiner Meinung nach? Oder was hat ihm da gefehlt, dass er Mittelstädt nicht wirklich gefährlich werden konnte und dann am Ende sogar von Ramon Hendricks auf der linken Seite überholt wurde als Backup?
Ich glaube, also die Einstellung irgendwie Mittelstädt ersetzen geht schon gar nicht, wenn hätte er halt dann mal dann die Chance bekommen, vielleicht eingewechselt zu werden. Aber ich sage mal, Mittelstädt sehe ich als gesetzt und wird Hoeneß auch so sehen. Und da Mittelstädt, ich sage mal, gut gespielt hat, glaube auch nur ganz wenige Spiele verletzt ausgefallen ist. Ja, wie hätte da Chance bekommen sollen, weil das auch keine Position ist, die jetzt unbedingt als erstes ausgewechselt wird, je nachdem, wie das Spiel läuft. Und ansonsten habe ich wirklich kaum Erinnerungen. Ich hätte dir jetzt auch nicht aus dem Stegreif ohne Recherche nachschauen sagen können, dass er am Anfang da gespielt hat, dass er den Elfer verschossen hat im Supercup. Und an was es dann wirklich gelegen hat, können wir, glaube ich, nicht sagen, Hoeneß hat ihm auch dann nicht mehr groß die Chance gegeben. Ich vermute, aus Gründen, vermutlich leistungstechnisch, aber da reinzuschauen, glaube ich, ist relativ schwierig von unserer Seite, wo wir nur die Spiele sehen und da haben wir ihn ja nie quasi sehen können.
Mhm. Ja.
Also, wenn ich dazu noch sagen darf, ich hinterfrage diese Leihe komplett. Also ich weiß nicht, was man sich dabei von beiden Seiten aber gedacht hat. Backup von Mittelstädt als Leihspieler, der Spielpraxis braucht, tut jetzt ein Nationalspieler backupen. Okay, in München hätte er vielleicht nicht mehr Spielzeit gesehen, aber er kommt gerade aus der zweiten Liga. Er war bei diesen, Eversberg. Er hat zuvor ausgeliehen, hat eine starke Saison gespielt, zugegebenerweise. Aber dass er dann gleich bei einem Champions-League-Aspiranten mitspielt und dann gleich in der Bundesliga performen soll, vielleicht einfach zu große Anforderungen an ihn. Also, dann hätte ich mir lieber so einen, hätte ich mir wie ein Finkgräfe gewünscht, so einen billigen Perspektivspieler, der vielleicht langfristig auch Mittelstädt ersetzen kann, wenn der mal die Verlockung aus München oder aus Dortmund bekommt. Aber so hin, overall war das echt eine wilde Geschichte. Also der kommt von Elversberg ausgeliehen, also über Elversberg.
Kam von Austria Wien.
Irgendwas stimmte nicht. Ja, genau, Austria Wien.
Genau. Wird dann uns verliehen, will Spielpraxis sammeln, also und geht jetzt in Winterpause weg. Also das hat mich schon wenig überrascht, dass das sich so gegriffen hat. Ich war sehr verwundert über die Leihe und bin nicht überrascht über den Abgang.
Dann ist es eigentlich auch gut und Konsequenz, dass man solche Leihen dann abbricht. Da werden wir ja noch ein paar Mal dazukommen. Das gab es ja in der Vergangenheit, kann ich mich auch nicht erinnern, dass das Standard war, aber jetzt werden wir ja noch auf beiden sein, also weggehend und wieder hinkommend ein paar Mal noch hören.
Gehen wir mal weiter zur linken Hälfte der Innenverteidigung. Da hätten eigentlich, da war eingeplant auf jeden Fall Chef Chabot. Eigentlich hat man auch mit dann Axel Sagadou gerechnet und Ramon Hendricks, das war klar, dass der reingeführt werden sollte. Jens, wie hat dir denn Hendricks gefallen? Der kam mir dann Mitte der Hinrunde, hat er immer mehr Einsätze bekommen, als dann auch Kretzig dementsprechend keine Option mehr war. Wie hat er dir gefallen in den Einsätzen, wo du ihn gesehen hast?
Ich finde es bisher noch relativ undefiniert, in Anführungszeichen, weil ich ihn schwer einschätzen kann und ich glaube auch nicht, dass die Linksverteidigerposition seine eigentliche Position ist. Also ich sehe natürlich eher in der Innenverteidigung als linken Innenverteidiger. Er bringt auf jeden Fall Geschwindigkeit mit. Das hat man in den kurzen Einsätzen dann doch ab und zu sehen können. Aber so ein richtig abschließendes Bild habe ich von ihm ehrlicherweise bisher noch nicht. Muss ich sagen. Ich habe jetzt auch beim Test gegen Ajax war ich auch im Robert-Schlien-Stadion. Da ist er auch kurz dann noch auf dem Platz gestanden. Ich sehe bei ihm die Ansätze, warum man ihn auch geholt hat, was er mitbringen kann. Aber ich würde mir jetzt noch nicht anmaßen wollen, ob er wirklich auf lange Sicht eine Verstärkung sein kann für uns defensiv, weil er dafür für mich ganz persönlich in den Einsätzen, die er jetzt gemacht hat, dann als Linksverteidiger irgendwie noch nicht so dieses abschließende Bild abgeben konnte, weil ich ihn da eigentlich gar nicht sehen links hinten, als klassischen Außenverteidiger.
Naja. Wesentlich mehr hat man von Jeff Chabot gesehen. Was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er unnötige gelbe Karten sich teilweise geholt hat. Ich finde, er hat sich gesteigert im Laufe der Hinrunde. Jens, siehst du es auch so?
Hat sich auf jeden Fall, also ich kann mich jetzt, wir hatten das Thema ja vorher schon, das Spiel in Leverkusen, der Supercup-Auftritt, da fand ich ihn relativ unbeholfen. Jetzt mal so als ganz plakativ rausgenommen, das Spiel. Dahingehend hat er sich meiner Meinung nach schon gesteigert. Allerdings bin ich auch bei Chabot immer noch nicht zu 100%. Also ich glaube, wenn wir hinten wieder voll besetzt sind, ist er auf jeden Fall nicht mehr in der Startelf bei uns. Also wenn alle Spieler in der Innenverteidigung fit sind, ist er, glaube ich, nicht die erste Wahl, meiner Meinung nach. Weil er für das Spiel von Hoeneß, er spielt zwar teilweise gute Bälle hinten raus, aber so diese Qualität, die uns da mit Ito und Anton verloren gegangen ist, die kann er aus meiner Sicht nicht ganz ersetzen, vor allem was den Spielaufbau angeht.
Ja, das wurde, glaube ich, deutlich. Dann Axel Sacker, du hättest vielleicht gekonnt, aber der holte sich dann Ende September im Training einen Außenbandriss. Wird, so wie was das hören konnte, auch noch lange, lange ausfallen. Das sagst du ja gerade, wenn alle fit sind. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und bei Sagadu frage ich mich wirklich, und das stand auch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Artikel in der Zeitung, wie das dann mit der Karriere aussieht. Man hat das ja bei unserem bei Jordan Meyer gesehen, der dann irgendwann gesagt hat, okay, also ich habe ja schon so viele Verletzungen gehabt und ich muss auch gucken, dass ich mit 30 noch gerade gehen kann. Ich lasse das jetzt. Ich hoffe es, ich wünsche es Daxo Sagadu nicht, dass er seine Karriere wegen der vielen Verletzungen beenden muss, aber ich bin mal gespannt, wann der mal eine Saison verletzungsfrei bleibt und ob wir die noch beim VfB erleben. Schauen wir mal auf die rechte Hälfte der Innenverteidigung. Da musste ganz lange Andre Chase aushelfen, weil Anthony Rouault mit einer Schulterverletzung den Saisonbeginn verpasste. Leonidas Dergiou hatte lange Rückenprobleme. Amin Eldakil war noch verletzt, kam ja auf den letzten Drücker aus Burnley, aber aus einer langen Verletzung. Andreas, so im Nachhinein, wie bewertest du Andre Chase in seinen 19 Einsätzen? Habe ich nochmal nachgeguckt, 19 Einsätze hat er gemacht, für die erste Mannschaft einen, für die zweite. Wie findest du jetzt so unter dem Strich seine Einsätze, mit denen ja, glaube ich, wir alle vor der Saison nicht unbedingt gerechnet haben?
Also, ich fand ihn stabil, aber inkonstant. Also, er hatte schon ein paar Spiele, wo er richtig schwach war, wo ich glaube, er auch recht früh aus dem Platz genommen wurde. Aber so das Nötigste, so hat er schon meiner Meinung nach gebracht, dass er jetzt gleich dafür reingerutscht ist, gleich Stamm spielen musste, gefühlt, und dann praktisch die Innenverteidigung absichern musste, plus den Spielaufbau starten musste. Das ist, glaube ich, für den jungen Mann immer noch zu früh gekommen, ein bisschen unerhofft. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Einerseits hat man gesehen, dass bei einem gewissen Lernprozess stattfand. Ich finde, dass er schon ein bisschen besser geworden ist, aber immerhin noch bin ich dann doch ganz froh, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen und Henry Chase wieder in die Rolle eines Perspektivspielers rutscht und sich wieder ein bisschen weiterentwickeln kann. Weil das Problem ist, dass wenn er jetzt, also jetzt gegen Ajax hat er zum Beispiel einen ziemlich blöden Fehler gemacht, das fast mit einem Tor verbraucht.
Nicht nur einen.
Was ein Tor gekostet hat, ja. Dass sowas einfach das Selbstvertrauen kaputt machen könnte für so einen jungen Spieler. Plus, wir wissen ja, in Zeiten des Internets, dann schreiben schon die Nächsten bei dem kleinsten Fehlpass, hey, der muss weg, der muss verkauft werden, China is calling oder was auch immer. Das tut halt auch mental einen Spieler, glaube ich, sehr belasten. Also wenn dir sowas in der Bundesliga passiert, in einem Stadion voller 60.000 oder auf Groß Asbach vor 500 Zuschauern, wo 400 Gästefans sind.
Na? Ja. Ja, also ich sehe Chase auch eher als Einwechselspieler jetzt, wenn wir die, und das ist aber auch okay für sein Alter, für seine Entwicklung, glaube ich. Ich finde, er hat okay gemacht, ist in der Hinrunde, für sein Alter gut, aber klar, also das ist dann für das, gerade die wichtigen Spiele, die jetzt anstehen, kommen wir später noch zu, ist mir dann doch mit anderen Innenverteidigern wesentlich, fühle ich mich wesentlich wohler. Ich hatte gerade schon Rouault und Stergiou angesprochen. Andreas, ich finde, die haben beide, dadurch, dass sie, obwohl sie so lange verletzt waren, sind die eigentlich ganz gut wieder rausgekommen aus den Verletzungen, aber überzeugt haben sie mich in dieser Hinrunde beide noch nicht so restlos. Wie geht's dir?
Ich stimme dir jetzt so bedingt zu. Ich finde jetzt nicht, dass sie schlechter geworden sind. Ich glaube einfach, dass sie einfach ein bisschen noch überspielt waren. Plus im Vergleich zur letzten Saison fehlt dann halt so der Anker Anton Ito auf der anderen Seite, der so ein bisschen absichert. Das heißt, die Spieler müssten ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Stahio ist, glaube ich, ein paar Mal sogar als Rechtsaußen aufgelaufen, Rechtsverteidiger, ja. Die also auch recht offensiv interpretiert hat. Also gegen Ajax, da war er, in der zweiten Halbzeit war er dann auf unserer Seite vor der Tribüne, da habe ich ein bisschen beobachtet. Da war er schon recht oft im Angriff involviert, recht offensiv dabei. Es freut mich einerseits, dass wenn er so ein bisschen so seine Rolle findet und vielleicht ein bisschen ambivalenter ist, dass er auch dann mal innen spielt und außen spielt. Aber so von der Leistung her als Innenverteidiger hat er schon seine Schwächen gehabt, aber jetzt nicht so dramatisch, wo ich sage, okay, der muss ersetzt werden. Und das gleiche kann ich auch über Rose sagen. Also es waren eher so solide Spieler, die jetzt kein Spiel gewinnen, aber die jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel verlieren.
Ja.
Ich fand halt auch, du konntest halt mit den ganzen Wechseln, die wir jetzt schon besprochen haben, der verletzt, konnte sich halt auch relativ wenig was einspielen mal, wo die sagen, sie haben jetzt mal 8, 9 Spiele am Stück, wo sie dann gemeinsam auch mit Nübel was machen können. Es gab ja immer da irgendwelche Wechsel, und das kommt vielleicht auch dazu, wo man jetzt vielleicht sagen kann, wo jetzt die großen Teile, also die Haupt, sag ich mal, die geplanten Dammabwehrspieler jetzt fit sind, dass sich da jetzt vielleicht dann einfach mal was bilden kann die nächsten Wochen, weil viel Zeit hat es jetzt ja auch nicht zu trainieren in der Winterpause.
Ja. Und dann bleibt in der Innenverteidigung noch Amin Eldakil, der verletzt aus Burnley kam, dann spielt er ein Spiel für die belgische Nationalmannschaft und beim VfB hat man ihn kaum auf dem Platz gesehen. Jens, hältst du es für sinnvoll, dass der VfB sich jetzt noch nach einem weiteren Innenverteidiger umschaut oder meinst du, man sollte jetzt lieber darauf bauen, dass Eldakil jetzt gesund bleibt und die Leistung zeigt, die ihn eine Nominierung für die belgische Nationalmannschaft ja immerhin eingebracht hat oder früher, die frühere Leistung sozusagen, die dazu geführt hat, dass Domenico Tedesco ihn direkt wieder für die Nationalmannschaft beruft und einsetzt?
Das ist natürlich die Frage, was Eldakil betrifft, was auch so der medizinische Stuff, wie die das Ganze einschätzen, weil er jetzt auch nach seinen Verletzungen dann ja immer auch aus anderen Gründen dann einfach ausgefallen ist und eigentlich jetzt während der gesamten Hinserie ist ja nie so richtig wirklich in den Kader rein oder an den Kader ran geschafft hat. Und von daher ist mir jetzt auf einige Kurzeinsätze ja noch nicht viel dabei gewesen. Ist halt die Frage, die gleiche Frage hatten wir im Sommer so ein bisschen, was die Offensive anbelangt. Als wir so vor dem Thema standen, haben wir dann vielleicht am Ende zu viel Personal für die Position, die es zu besetzen gilt. Gleiches Thema hast du natürlich in der Innenverteidigung. Wenn du jetzt noch mal jemand extern dazu holst, hast du natürlich dann schon einige Härtefälle, die du dann gar nicht mal in der Spieltagskarte berücksichtigen kannst, wenn dann alle tatsächlich fit sein sollten. Also gerade habt ihr es angesprochen, Stergiou, Rouault, wenn die beiden dann fit sind, wenn Stenzel fit ist, Wagnermann fit ist, Mittelstädt, Hendricks, wenn dann alle wirklich wieder da sind und auch einsatzbereit sind, dann fallen dann zwei pro Spieltag immer hinten runter.
Kannst du also zum Beispiel auch dem Chase keinen Einsatz oder mal Minuten mehr irgendwann geben. Und das Finanzielle ist, am Ende ist es, glaube ich, schon, auch um es vorzugreifen, mit die schwächste Position oder da, wo man jetzt am meisten noch drüber nachdenken könnte, muss man halt schauen, wen man dann auch einfach findet. Weil du hast es mit Agadil jemand, wo tendenziell wieder ausfallen könnte. Wagnermann haben wir noch nicht drüber gesprochen, auch wenn der jetzt Außenverteidiger ist, wo auch eher mal Potenzial hat auszufallen. Sagadou fällt noch länger aus, wo du da einfach schauen musst, in welches Risiko gehst du, weil das ist am Ende jetzt auch, wo du jetzt nicht weißt, wie viele Spiele, wie viele englische Wochen hast du jetzt noch. Jetzt hast du 5, 6 Wochen noch englische Wochen, Pokal hast du dann auch noch ein Spiel, aber dann du blöderweise in Champions League und Pokal ausscheidest, hast du dann keine englischen Wochen mehr und so viel Zeit wie noch nie. Also es ist, es ist ein Pokerspiel, wo am Ende man sagen wird, wenn sie niemand holen, dann hätte es vielleicht jemand gebraucht. Nicht, aber wenn sie sich noch schauen sollten auf eine Position, würde ich, wenn schon sagen, ist Innenverteidiger eine gute Position.
Schauen wir mal auf, dass du das Maß verlierst. Ja. Nur kurze Ergänzung. Du das Maß halt nicht verlieren darfst. Du hast für Eldakil im Sommer auch 9 Millionen bezahlt. Ja, das darfst du halt auch nicht vergessen. Also das wäre dann vielleicht durchaus den Schritt zu viel oder dann wirklich vermessen, jetzt nochmal eine richtig große Investition in der Innenverteidigung zu tätigen.
Also wenn wir Frage auch war, wen du jetzt doch einfach bekommst, der dir jetzt auch weiterhelfen kann, weil du brauchst jetzt keinen jungen Spieler mehr, dann kannst du auch Chase spielen lassen. Sondern es muss ja eigentlich, wenn jemand sein, der dir jetzt was bringt, aber eigentlich hast du auch Stamm-Innenverteidiger. Also da ist jemand irgendwo zu finden. Okay, dafür gibt es Experten und Scouts, die sich ja drum kümmern. Ist jetzt aber im Winter generell, würde ich mal sagen, nicht so einfach. Und dann musst du dich ja auch zum Zeitpunkt X entscheiden, ob du den, falls du in der Champions League weiterkommst, dann auch noch meldest oder nicht, weil du hast ja auch wieder nur eine bestimmte Anzahl an Kader, also für die nächste Runde.
Ich möchte noch was dazu ergänzen zu Alder Kiel und Verletzungsanfälligkeit. Es ist ja im Prinzip die Verletzung bis September, die war, und das war ja seine einzige Verletzung, die er hatte in seiner ganzen Karriere laut Transfermarkt. Er hatte jetzt halt im September und Ende November halt das Problem, dass er krank wurde. Also hat er einmal wenn man krank und dann mal Fieber. Also es hat nichts mit Verletzungsanfälligkeit zu tun, sondern der sollte vielleicht mal einen Schal tragen und sich ein bisschen dicker einkuscheln in seiner Bettdecke nachts. Also das ist jetzt nicht das. Ich mache mir keine Sorge um seine Verletzungsanfälligkeit.
Na. Klicken wir nochmal kurz auf die rechte Abwehrseite. Jens, siehst du die Zeit von Pascal Stenzel als ernstzunehmende Alternative auf der rechten Seite langsam zu Ende gehen nach seinen letzten Auftritten, oder denkst du, dass er Jascha Wagnumann nochmal grundsätzlich gefährlich werden kann auf der rechten Außenverteidigerposition?
Ich glaube, das ist, muss man vielleicht ein bisschen getrennt betrachten, sportlich und mannschaftsintern, würde ich es mal so bezeichnen, weil ich glaube, dass sportlich ist relativ klar und wird auch immer deutlich, dass du natürlich einen extremen Unterschied hast, ob jetzt Wagnumann rechts startet oder spielt oder Stenzel. Dann hast du mit Sergio ja auch einen Spieler, der die Rolle vergangene Saison relativ oft inne hatte und jetzt auch gegen Bochum in der Hinrunde zum Beispiel dann rechts defensiv gespielt hat. Sportlich, würde ich mal so sagen, ist Stenzel wahrscheinlich in der Mannschaft hinten dran, aber auch die Rolle, die er hat er auch nicht umsonst. Also, dass Hoeneß ihn immer wieder bringt, das hat schon seinen Grund, glaube ich, weil er für die Mannschaft wahrscheinlich so fürs Innenverhältnis relativ wichtig ist und sportlich ja jetzt auch nicht völlig abfällt in der Mannschaft, weil er natürlich auch einfach spielerisch dann schon für einen rechten Außenverteidiger einen relativ guten Ball spielt. Natürlich seine Geschwindigkeitsdefizite, die sind halt einfach nicht wegzudiskutieren. Und das ist seine größte Schwäche. Aber ich glaube, insgesamt hat es durchaus seinen Grund, warum Hoeneß ihn so oft auch einsetzt.
Ja. Ja, ich denke auch. Und bei Wagnumann muss man sagen, der kam auch wieder aus einer Verletzung in der Vorbereitung, hat sich jetzt aber etabliert. Jasmin, Wagnumann wurde dann eine Zeit lang dann eher vorne rechts eingesetzt. Fand ich das aber ehrlich gesagt nicht so effektiv. Also ich finde ihn als Rechtsverteidiger eher als sinnvoller eingesetzt als rechten Außenstürmer, oder? Wie siehst du es?
Ja, und wurde jetzt ja dann auch wieder so gemacht, weil nach vorne er einfach nicht so gefährlich war und du dann generell ja in der Offensive genug Spieler hast, die das da gut machen könnten, obwohl es, wenn du auf der anderen Seite siehst, Mittelstädt besonders letzte Saison viel mehr vorne war, aber es da auch mehr gebracht hat. Von dem her würde ich eher auch hinten sehen und so belassen, wo du auch, sag ich mal, stabilen Spieler hast, wo, ja, wenn er so gekommen wäre, ist mit Hoffnung gekommen, aber dass es so jetzt wie er gespielt hat, sag ich mal, ist gut.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem Mittelfeld weiter und fangen gleich mit dem Herzstück an. Das hieß vor ein paar Jahren noch Endo und Mangala. Mittlerweile heißt es Atakan Karasor und Angelo Stiller, Jasmin. Das ist für mich eigentlich, auch wenn sie auch mit einem oder anderen, haben eigentlich nicht richtig schlecht gespielt. Ich würde sogar sagen, das ist der stabilste Mannschaftsteil, den wir haben, oder?
Weil es einfach ist unauffällig sind. Das waren schon immer die Positionen, oder sind die Positionen, wo jetzt nicht groß auffallen, außer es läuft schief und die haben sich beide über die Jahre jetzt stabilisiert, sind jetzt auch, sag ich mal, hatten auch mal ein bisschen Schwankungen, aber jetzt nicht so krass und ja, spielen verlässlich und haben auch zusammen einfach dieses Spiel gefunden, wie wer funktioniert und wie die spielen. Und du hast es auch gemerkt, dass sie, wo Karasor mal einspielt, aber hast du es zum Beispiel auch dann gemerkt oder mal Pokal anfangs draußen, weil ich krieg's ja nicht mehr zusammen, aber ja, stabil ist, diskutiert keiner. Werden, wenn mal, eher taktisch ausgewechselt. Aber da würden wir jetzt nicht drüber diskutieren, wie vorhin in der Innenverteidigung oder Wagnermann, Baby. Die sind gesetzt, die spielen und ja, liefern soweit ihre Leistungen und hat auch Hoeneß einfach die beiden Spieler für sich gefunden. Stiller sowieso, da kennen wir die Geschichte. Aber auch mit Karasor merkt man auch viel mehr, wie die zusammenarbeiten und auch Karasor als Führungsspieler oder wie er in der Kabine auftritt. Also nur, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, ich schaue meistens diese in VfB-Teamfolgen, wo dann auch meistens, kann auch so geschnitten sein bewusst, aber immer er dann, wenn sie in der Halbzeit in die Kabine gehen, er irgendwie dann noch Kommentare macht oder laut ist oder da Sachen sagt. Und da hat Karasor sich eben auch in der Rolle als Kapitän und Anführer der Mannschaft entsprechend weiterentwickelt und tritt auch so immer oder tritt inzwischen wirklich auch so auf.
Mhm. Ja, und ich glaube, über die, ich hatte schon gerade gesagt, da muss man eigentlich am wenigsten drüber diskutieren. Und da hat es natürlich jemand wie Yannick Keitel schwer, oder? Weil der hatte einen schlechten Auftritt im Supercup, also das Gegentor, das 2:2 verschuldet, aber auch nicht unbedingt auf seiner Position gespielt hat. Und dann war er ganz lange weg vom Fenster und plötzlich kommt er wieder. Das ist natürlich auch schon so eine Seite von Hoeneß, dass jemand wie Yannick Keitel dann plötzlich komplett weg vom Fenster ist, weil Hoeneß dann halt auf seine beiden Stammsechser vertraut und Keitel war ja teilweise nicht mehr im Kader.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Spezialität in Anführungszeichen von Hoeneß, weil du musst ja auch bedenken, Keitel kam als Stammspieler in der Rückrunde aus Freiburg hierher, hat er dort zwar immer mit der Innenverteidigung so ein bisschen zurückgezogen gespielt, aber ist ja auch ein Zeichen, wenn du bei Christian Streich dann so viele Einsätze bekommst, dass du schon was können musst, hat er jetzt am Ende auch angedeutet, aber klar, diese Doppel-6 ist eigentlich die Position, wo Hoeneß ja eigentlich, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, überhaupt nicht rotiert. Und dann natürlich auch Mio dann die erste Option ist, den er zurückzieht auf die Doppel-6.
Und es halt auch eine Position ist, wo jetzt keiner ausgefallen ist oder groß mit Verletzungen. Wenn da jetzt einer der beiden sich auch Muskelfaser oder sonst zugezogen hätte, hätte er gespielt und die Chance bekommen, wie es jetzt ein Chase zum Beispiel hatte. Also das kannst du nicht sagen, aber du hättest dann einfach auf der wichtigen Position einfach einen guten Ersatz gehabt und kriegt es dann vielleicht hoffentlich dann mal im Pokal oder so vielleicht dann einfach mehr Spielpraxis, aber das ist halt auch nicht die erste Position, wo du dann unbedingt sofort dann 1:1 wechselst, sondern das dann, wenn auch eher mal aus taktischen Gründen oder dann anders machst, als statt einen Sechser einfach so auszuwechseln, um Spielpraxis jemand zu geben.
Ja, Gut, dann kommen wir auf die linke Offensivseite und da ist, finde ich, Andreas Chris Führig auch weiterhin für mich unangefochtener Stammspieler auf der Seite. Andererseits hat der für mich immer so ein bisschen, also zumindest zu Beginn der Saison, so ein bisschen seinen Rückfall gehabt in diese, ich habe es mal in unserem Sendungssheet hier Kopfrunterzeiten genannt, also vorletzte Saison, wo er dann den besser postierten Mitspieler nicht gesehen hat, sich unbedingt durchdribbeln wollte. Siehst du es auch so?
Ja, aber ich möchte dazu erwähnen, dass ich jetzt sein Down jetzt nicht so hart wahrgenommen habe. Eher, dass die Gegner einfach vielleicht auch ein bisschen besser auf uns eingestellt waren. Mhm. Er hat auch nicht mehr so viel diesen Platz gehabt wie letzte Saison, sondern die Gegner waren ein bisschen tiefer, die haben ein bisschen den Raum vor ihm gelassen und ihn nicht mehr sein Reinziehtrick machen lassen, was ihn dann ausgemacht hat. Mit der Zeit wurde er besser, er hat sich bis an die Gegner angepasst an den Spielstil. Deswegen kam dann wieder dieses Leistungshoch gegen Ende des Winters, im Herbstes. Und ich finde, dass er wieder fast der Alte ist, wie letzte Saison. Unterschiedsspiel auf jeden Fall. Das Tor gegen Bochum war super und auch gegen Bern. Also sein Schuss ist immer noch Wahnsinn. Und er ist vollkommen zu Recht immer noch in der Nationalmannschaft gesetzt. Und ich hoffe, dass er noch über den Sommer hinaus beim VfB bleibt. Ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigsten Spieler. Und ich weiß noch, dass er damals gekommen ist als Nico Gonzalez Ersatz.
Ja,
und
stimmt.
Ich glaube, ganz viele haben damals gesagt, der Junge aus Paderborn, der wird ihn niemals ersetzen. Mittlerweile würde ich sogar führig über Gonzalez setzen. Da bin ich ehrlich.
Und hat sich eben auch aus seinem Tief, wo er anfangs der Saison so ein bisschen hatte, gut rausgearbeitet.
Mm, auf jeden Fall,
ich hätte so gefreut, wenn dieses 3-3, er dieses Tor, der VAR nicht zurückgenommen hätte. Oder auch so, weil ja er dann auch trotzdem auch, also gefühlt zumindest nach außen hin, auch wo er dann viel auf der Bank saß am Anfang, da nicht missmutig war und dann auch seine Chance genutzt hat. Und ja, inzwischen auch mehr Chancen macht oder besser spielt. Es gab ja echt Zeiten, wo er, wenn man das Anfang letzter Saison in Reutlingen so in dem Pokalspiel so oft in Mann reingelaufen ist und da sich inzwischen wirklich richtig weiterentwickelt hat über die Jahre und das auch mit Hoeneß Verdienst ist und dass wir ihn als einer der Spieler ist, wo man nicht aus der Nationalmannschaft wecken muss, das ist ja auch, hättest du bei den meisten Stuttgarter Nationalspielern so nicht gedacht, als sie hergekommen sind oder vor einem Jahr.
Ja. Ja. Und dazu möchte ich noch was sagen. Als er Anfang der Saison dann auf der Bank Platz nehmen musste, da war er auch vollbittig, da hat er nicht rumgestänkert, da kamen keine Meldungen von Carlos Urbina, hier führe ich es unglücklich, er möchte mehr spielen. Nee, er ist ganz professionell geblieben. Ich glaube, er hat sogar gesagt, ja, da muss ich wohl einen Weg zurückfinden in die Kader, war so. Also er hat es akzeptiert, er hat sich zurückgekämpft und er ist jetzt wieder unangefochtener Stammspieler und das ist echt krass. Also ich ziehe meinen Hut vor ihm.
Ja, hat er gegen Ajax das auch sehr gut gespielt. Also richtig, richtig schön reingezogen. Also so wie wir es von ihm von der Saison gewohnt sind. Sein Backup sollte Justin Diehl sein, der leider nach einer Schulterverletzung erst im November wieder reinkam, dann direkt gegen Bochum traf. Andreas, aktuell fällt er wieder mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ganz kurz, was ist so dein Eindruck von den wenigen Spielminuten, die wir von Justin Diehl bisher gesehen haben?
Vielversprechend. Ich weiß, dass ich das nicht so viel gespielt hat. Dass jetzt wieder verletzt ist, ist vielleicht ein bisschen concerning. Aber was wir gesehen haben von ihm, war auf jeden Fall, der Junge macht Spaß. Man merkt das auch dass er es auch sofort adaptieren kann, dass das jetzt kein Leistungsabfall ist, wenn Führig raus und die reinkommt. Und er hat sich auch schon belohnt gegen Bochum. Ich finde, er ist ein bisschen paar Mal zu eigensinnig. Er könnte paar Mal lieber doch mal querspielen, anstatt nochmal den Haken zu schlagen oder selbst zu schießen. Gegen Bochum hätte er zum Beispiel das 3-0 machen können. Da hätte er einmal querlegen müssen. Habe ich noch im Kopf. Und ja, also ich freue mich darauf, dass er hoffentlich in der Rückrunde ein bisschen öfters zum Einsatz kommt. Und wenn es dann gegen Saisonende vielleicht nicht mehr so viel geht, wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dass er da auch mal von Anfang an spielen kann und dass er mal 90 Minuten durchzieht da und sich da auch besser entwickeln kann. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das Video, wo er, bevor er von Köln gekommen ist, wo er da noch das Kölner Trainingsplatz verlassen hat und ihn dann so ein Vater angesprochen hat, Junge, du bist abgestiegen, bleib doch, und der so ganz patzig wurde. Kennt ihr das Video noch?
Nee.
Ich muss immer mal das Video denken, wenn der spielt. Also ich weiß nicht wieso. Und er hat so richtig patzig reagiert, so ja, ich bleib schon, bla bla.
Ja, also was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass er eigentlich voll der nette Typ sein soll.
Ja, das merkt man auch. Aber ich fand es einfach, ich musste immer daran denken, Entschuldigung, aber und es freut mich, dass er sich durchsetzt, weil ich glaube, viele Kölner haben so ein bisschen Missmut gegen ihn. Also, dass er dann in der dritten Liga gespielt hatte, da hab ich den auf Twitter ganz viele Köln-Fans hämisch drüber lachen sehen.
Ja. Gut, kommen wir mal noch zu drei Spielern im Mittelfeld, die ja ganz unterschiedlich, unterschiedlich kann man auch nicht sagen. Also fangen wir mal mit Fabian Riede an. Der hat, finde ich, gut angefangen in der Saison, hatte dieses Freistoßtor gegen Mainz, hatte diesen Sololauf gegen Gladbach, wo er um den Verteidiger drum rumsprintet und dann den Ball reinbringt. Jasmin, kannst du dir erklären, warum Fabian Riede dann im Laufe der Saison so ein bisschen abgebaut hat? Und Anschlussfrage, würdest du die, Stand jetzt, die Kaufoption ziehen von 10 Millionen für ihn?
Was war deine erste Frage? Sorry, ich hab's gerade nicht. Die zweite kann ich beantworten jetzt sofort.
Warum er nach gutem Beginn so abgebaut hat?
Kann ich nicht erklären, weil das erste vielleicht, was glaub, du auch in unserer Sendung geschrieben hast, überspielt, dass er vielleicht einer der ist, der, sage ich mal, jetzt nicht so mit der Komplettbelastung umgehen konnte, obwohl er auch jetzt von der Minutenanzahl her eher wenig hat, auch wenn er in vielen Spielen gespielt hat.
Hat er auch Europameisterschaft gespielt, ne?
Genau, hat Europameisterschaft gespielt. An sich ist es vielleicht aber auch eine Schwankung, die du einfach als junger Spieler mit hast, mit dem Ganzen fertig werden zu müssen. Jede 3-4 Tage spielen, Reisestress, Medien, was auch was anderes ist, wenn du dann hier in deutschsprachigen Medien in Deutschland spielst. Ja, aber ich sag ich mal, trotzdem dafür, auch wenn wir jetzt sagen, ist abgefallen, hat es trotzdem noch geschafft, dass er sehr viel einfach auch spielt und ja, okay Leistungen zeigt. Die letzten, auch wenn ich oft damit ankomme, vor 1,5 Jahren wäre er Stammspieler gewesen oder alle anderen Jahre davor, da hättest du mit Kusshand genommen im Vergleich zu, wie die anderen Spieler aufgetreten sind. Ja, also er fällt aber auch nicht komplett negativ ab. Ich sage ich mal, ist ein okayes Niveau. Und halt mit der Hoffnung immer, wenn du immer siehst, dass dann auch noch Freistoß vielleicht reingeht oder relativ gute Freistöße hast. Ich weiß nicht mehr, waren das auch irgendein Spiel, wo es mal an die Latte ging, wo es am Ende des Spiels relativ eng war. Ich weiß gerade nicht mehr, wer der Gegner war.
Ja, das war auch das gegen Ende der Hinrunde. Und dann haben wir, also ich glaube, über Nico Nartey, Luca Raimund und Jorginho Malanga müssen wir jetzt nicht so lange reden, aber wir haben noch zwei Spieler und Jasmin, wenn du einen Unterschiedsspieler von den beiden mit auf eine einsame Insel nehmen müsstest, wer wäre es? Enzo Mio oder Jamie Leveling?
Mio, eindeutig. Also ja, was der einfach macht, eine Leistung, was auch zu wenig einfach, glaube ich, geschätzt wird, wir inzwischen als normal ansehen, aber was für Spiel macht, wie er sich entwickelt hat, ja, einfach, auch wenn er es mal ein paar man manchmal eher dran verzweifelt, was er dann doch mal versucht, aber allein für die Vorlage gegen Dortmund, ja, und würde ich wahrscheinlich sagen, von den Spielern mit als erster, den er, wenn vielleicht, gehen wird, aber nee, definitiv ihn mit auf die Insel zu nehmen.
Ja, vor allem, wenn man sich gerade nochmal geschaut, der hat im Mitte Mai noch gegen Gladbach getroffen, da hat er 6 Wochen 6 Wochen Sommerpause und dann hat er schon wieder für die französische U21 Testspiele gemacht, dann hat er Olympia gespielt, hat er am 9. August hat er das Olympiafinale gespielt und die Silbermedaille da gewonnen und am 17. August stand er gegen Leverkusen schon wieder auf dem Platz und hat ein Tor gemacht. Also Wahnsinn. Ja, Jamie Leveling, über den sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, Jasmin, wurde beim VfB zum Nationalspieler, was ja irgendwie auch schon wir letzte Saison schon erwartet haben, so ein bisschen. Traf da auch direkt im ersten Spiel. Sein Vertrag wurde jetzt bis 2029 verlängert, wohl auch ohne Ausstiegsklausel. Und ist jetzt zwar auch ausgefallen. Was traust du ihm jetzt in der Rückrunde zu? Meinst du, er kann das Niveau halten, das ihn jetzt vor der Verletzung zum Nationalspieler gemacht hat?
Glaube ich schon. Also, weil auch das, wie er schon letzte Saison gespielt hat und jetzt vorübergehend, war gute Leistung und auch jetzt hatte er auch gegen Wolfsburg Ajax gespielt, hat sah soweit auch gut aus. Vielleicht braucht er noch ein bisschen, aber an sich einfach auch um vielleicht ist eher die Position, wo man vielleicht einmal wechseln kann. Aber sicherlich wieder bin ich froh, dass er wieder zurück ist.
Und dann kommen wir schließlich noch zum Angriff und fangen
Sondern noch kurz,
natürlich.
ich hatte mir
Achso.
mal noch ein paar Statistiken
Ja.
angeschaut, wo jetzt eigentlich ganz gut passt, wo ich
Ja,
euch noch
sehr
nicht
gut.
erzählt hatte, mit denen, wo wir jetzt auch zuletzt drüber gesprochen hatten. Wer, würdet ihr sagen, hat von über alle drei Wettbewerbe die zweitmeisten Tore gemacht?
Die
Bist du,
zweitmeisten.
Lennart, zweitmeisten Tore gemacht? Bist du? Tippen.
Warte mal, warte mal,
Von den
warte mal.
Mittelfeldspielern, oder?
Oder generell?
Generell beim VfB könnte auch noch ein Stürmer sein, wo gleich kommen.
Ich tippe auf
Mio?
Woltemade.
Wer hatte das war, wollte mal das andere war?
Mio.
Ich.
Genau,
Ja,
Andreas hat war.
richtig. Mio war
Ja.
es richtig. Die zweitmeisten Tore wurde jetzt spontan, wäre mir es wahrscheinlich auch nicht eingefallen. So, aber halt über die, er hat ein, zwei, wo er halt gemacht hat. Und auch noch wer hat die meisten Vorlagen gemacht über alle drei Wettbewerbe?
Ist wahrscheinlich dann Fabian Rieders sein.
Mio.
Ist die Antwort einfach immer Mio, Jasmin?
Nein, in dem Fall ist es wirklich Rieder, wo ich jetzt auch nicht getippt hätte, auch wenn man einfach schaut, ich habe es gerade leider nicht sortiert, einfach die Einsatzminuten einfach. Rieder hat auch fast jedes Spiel bis auf ein oder zwei gemacht. Aber halt die Minuten sind viel, viel weniger. Und dafür, das Verhältnis von Rieder hätte ich jetzt spontan aus meinem Gefühl heraus einfach nicht so gesagt, weil Rieder hat zum Beispiel hat quasi nur die Hälfte der Minuten gespielt, die es überhaupt gab, quasi. Also so jetzt mal grob Pi mal Daumen gerechnet. Es gab ein bisschen mehr Minuten, aber ja. Aber trotzdem dafür dann so viele Vorlagen. Ja.
Hat aber auch, glaube ich, er hat in Gladbach allein zwei Vorlagen
Ja.
gegeben und gegen Bern dann auch nochmal drei. Das summiert sich
Ja.
ganz schnell.
Das stimmt. Ja.
Wenn wir noch dabei sind, auch wenn es jetzt gerade, bevor wir zum Sturm kommen, aber wenn ich jetzt bei dem Block bin, ich habe mir noch eins angeschaut. Welche Spieler haben jedes Spiel gespielt? Es gibt mehrere, also da habt ihr bessere Chancen.
Stiller auf jeden Fall.
Ja.
Also nicht, weil der ist ausgefallen gegen St. Pauli. Und Mio.
Mio
Mio ist, glaube ich, auch einmal ausgefallen. Nicht aus
Ach,
persönlichen
stimmt.
Gründen war das nicht, oder?
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Aber ich kann sagen, es gibt noch einen Spieler.
Demirovic, oder?
Bittenstedt vielleicht.
Nee, ist Demirovic. Dann können wir auch
Okay.
gleich dann weitermachen beim Sturm. Aber nee, hätte ich jetzt auch nicht sofort, glaube, Mittelstädt ist auch ein, zwei Spieler ausgefallen gewesen, aber auch nicht
Ja.
groß. Also die sind alles paar Spiele, die immer nur ein, zwei Spieler ausgefallen. Aber ja, nee, Demirovic ist noch der andere Stürmer, falls
Ja.
du dann jetzt mit dem dann beim Thema Sturm gerne weitermachen kannst.
Perfekte Überleitung. Genau, im Sturm
Ja.
haben wir vorne, also wirklich ein Stürmer. Ich habe jetzt Leute wie Leveling Mittelfeld jetzt abgehandelt. Dennis Undaff natürlich, der unter großem Applaus dann einen neuen Vertrag beim VfB unterschrieben hat und für den der VfB viel Geld überwiesen hat. Genauso für Armin Demirovic. Undaff 5 Tore in der Liga fiel dann seit Mitte November aus, seit dieser Länderspielpause, genauso wie El Bilal, der weiterhin auch ausfällt. Nick Woltemade, der stärker wurde gegen Ende der Saison. Und es gab, Jens, es gab ein Interview mit Dennis Undaff in der 11 Freunde, kurz vor seiner Verletzung. Und da zeigte er sich sehr selbstkritisch, meinte, ja, er würde es noch nicht so gut schaffen, Demirovic und El Bilal einzusetzen, und deswegen würde es vorne noch nicht so klicken. Fällt El Bilal lange aus. Wie bewertest du so das Zusammenspiel auch zwischen Demirovic und Undav? Siehst du es ähnlich wie er, dass das eher an den Zuspielen liegt, oder siehst du es vielleicht auch, liegt es vielleicht an Erdin
Also zu Saisonbeginn lag's oder liegt's wahrscheinlich auch insgesamt über die Hinrunde daran, dass Demirovic diese Spielweise unter Hoeneß noch nicht so verinnerlicht hat, meiner Meinung nach. Weil du da einfach immer noch siehst, dass er diese Augsburger Spielweise noch sehr im Kopf hat, und diese Umstellungsphase, die läuft bei ihm, glaubt noch. Er hat natürlich zu Saisonbeginn gleich eine wahnsinnige Quote, was die Treffer angeht. Von daher ist die Aussage jetzt vor seiner Verletzung wahrscheinlich ein bisschen übers Ziel hinaus sogar, würde ich sagen, weil ich glaube, zu Saisonbeginn hat es überraschend gut funktioniert, meiner Meinung nach. Also wir haben ja vorher auch das Dortmund-Spiel intensiv besprochen, wo die beiden getroffen haben und ja auch relativ gut harmoniert haben, aus meiner Sicht. Klar ist der Vergleich zur Vorsaison immer schwierig, weil mit Guirassy hat es natürlich unfassbar gut funktioniert. Dass es nicht so weitergehen würde, war klar. Aber insgesamt würde ich sagen, bis zu den Verletzungen von Undav und El Bilal fand ich eigentlich, dass das Offensivspiel zwischen oder auch das Zusammenspiel vorne überraschend schnell und gut funktioniert hat.
Ja, und ich meine, wir haben ja trotzdem, also Undav mit 5 Toren, Demirovic mit 7 Toren, das ist ja nicht schlecht. Es ist halt ein bisschen schade, dass mit Touré jetzt oder mit El Bilal jetzt eine weitere Alternative ausfällt, weil ich finde, der hat gerade bei seinen Toren gegen Kiel auch, der hat schon seine Klasse aufblitzen lassen. Also man hat schon gesehen, warum Atalanta so viel Geld für den ausgegeben hat. Aber ich glaube, die Kaufoption über 16,5 Millionen, die war schon vor der Saison unrealistisch. Und ich glaube jetzt, ich glaube nicht, dass wir den vielleicht noch am letzten Spieltag nochmal im Brustring-Trikot sehen, Jens, oder?
Vermute ich auch mal. Also das Risiko ist wahrscheinlich zu groß, so viel Geld dann für ihn auszugeben, weil dafür hast du nicht abschließend genug beurteilen können, ob er wirklich die Verstärkung ist für die 16,5 Millionen.
Ja.
Und klar, er hat wahnsinnig gute Ansätze gezeigt. Das ist unfassbar bitter, dass er so lang ausfällt mit so einer Verletzung dann bei der Nationalmannschaft da zurückkam. Also die ist vielleicht so eine der bittersten Nachrichten der Hinrunde, was so Einzelspieler angeht, weil er zu dem Zeitpunkt ja einfach so unfassbar wichtig war. Das Tor in Turin, das Tor gegen Kiel, er war so gut in die Mannschaft integriert und hat so viel Einfluss auf die Mannschaft genommen zu dem Zeitpunkt, dass du das eigentlich gar nicht abschätzen kannst, wie das weitergegangen wäre, wenn er fit geblieben wäre.
Na. Und dann haben wir schließlich noch Nick Woltemade, der gegen Ende der Hinrunde plötzlich sein Torrieche erkannt und auch mal seine Technik, seine Feine gezeigt hat, die wir vorher eigentlich nur im Pokal bewundern konnten. Jens, hat dich das überrascht, dass Nick Woltemade so regelmäßig dann getroffen hat in den letzten Spielen des Jahres?
Also ich hatte schon die Hoffnung, dass er das so zeigen kann, was er in Bremen in Ansätzen ja schon gezeigt hat und warum man bei Werder jetzt auch so im Umfeld ja nicht unbedingt glücklich war, dass er ablösefrei dann zu uns gewechselt ist. Was dann am Ende passiert ist, das kann man ja eigentlich wirklich dann fast kaum beschreiben. Also diese Auftritte, gerade gegen Union oder dann auch in Heidenheim, das war ja so bärenstark. Das hätte ich nicht erwartet. Also dass er da so in so eine Rolle dann reinrutscht und quasi vorne fast so der Dreh- und Angelpunkt wird, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Umso erfreulicher war es dann am Ende. Wir haben ihn ablösefrei im Sommer bekommen und er ist jetzt gerade zu Beginn oder zu Beginn des Jahres und wahrscheinlich auch zu Ende der Hinrunde einer der wichtigsten Spieler gewesen und wird es wahrscheinlich jetzt auch, wenn man mit Blick dann auf die nächsten Spiele, wo Undav dann wahrscheinlich rangeführt wird und auch Demirovic jetzt so ein bisschen ins Wanken geraten ist, was seine Leistung angeht, wird Woltemade wahrscheinlich vorne gesetzt bleiben und nicht ohne Grund, weil er halt völlig, völlig skurril da vorne die Bälle abschirmt, die Bälle verteilt mit einer Technik, auch jetzt im Test wieder gegen Ajax, hat er da wie führig, da hat man es vorher auch gesagt, der da auch jetzt anknüpft an diese Form der letzten Spiele und genau das sehe ich bei Woltemade auch und das ist einfach faszinierend, wie er da vorne im Moment spielt, so ein bisschen als hängende Spitze.
Ja. Damit sind wir mit dem Kader durch. Wir hatten noch verliehene Spieler, Jong bei Union, bei dem läuft es eigentlich relativ gut. Milosevic war wieder häufig verletzt in St. Gallen. Perea hat eigentlich ein paar Tore geschossen für Zürich, aber auch mit vielen gelben Karten. Pfeiffer ist ein Karlsruhe eher Ergänzungsspieler. Über Sie, das haben wir schon gesprochen. In der Champions League hat er 2-mal getroffen. In der Liga wurde er zum Teil gar nicht mehr eingesetzt, das im Winter. Und die Laien von Laurin Ulrich nach Ulm und Musanko zu Cosenza in der Serie B, die mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz stehen, die wurden mittlerweile abgebrochen. Die spielen jetzt in der Rückrunde für den VfB 2. Andreas, gibt es von diesen Spielern, jetzt mal abgesehen von Silas, das wissen wir, einen, wo du sagen würdest, boah, den würde ich gerne nächste Saison wieder beim VfB sehen, da hat sich die Laie richtig gelohnt, dass er sich dass er sich für uns weiterentwickelt und nicht für einen Verein, zu dem er hinterher weggeht.
Ich glaube, mit viel Wohlwollen Jong. Mhm. Sein Abgang war meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, weil ich fand, dass er schon gut gespielt hat, doch immer wieder zum Einsatz kam. Dann hat sich diese Verkaufsoffensive in der Offensive ein bisschen in zweite Liga gerückt ist und spielen wollte. Da kann ich verstehen, dass er weg wollte. Und ja, wenn er sich bei Union durchgesetzt hat, dann freut es mich für ihn. Und ich hoffe, dass er vielleicht dann nächste Saison wieder bei uns auf Torejagd gehen kann. Und alle anderen, ja, Milosevic, auch so ein, ja, schon Bass kann man sagen, weil bei St. Gallen, okay, er ist verletzt, aber da wartet man schon mehr. Perea auch, Pfeiffer, die Karlsruher sind ein bisschen sauer auf ihn, also sind nicht froh, wenn er eingewechselt wird, und wir zeichnen ihn einen Doppelagenten aus Stuttgart.
Du meinst die zwei Karlsruher auf Twitter?
Ja, genau. Insofern wird Pfeiffers Zukunft wohl nicht in Stuttgart liegen, auch nicht in Karlsruhe. Also freut mich für ihn. Ja, Ulrich gilt ja als großes Talent, dass der jetzt bei Ulm nicht sich durchgesetzt hat, überrascht mich schon auf negative Art und Weise. Ich hoffe, dass das jetzt über die dritte Mannschaft das irgendwie die Entwicklung schafft. Dass auch mir wieder ein Stuttgarter Junge beim VfB sich durchsetzt, wäre auch mal schön, weil ich glaube, das ist so das Problem beim VfB. Klar, wir haben jetzt eine zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt, aber so richtig durchgesetzt hat sich seit Jahren eigentlich noch niemand so wirklich jetzt, außer jetzt Chase, aber das jetzt, der kam ja aus Japan. Und für Sanko tut es mir ja auch leid. Der hatte ja auch viel Potenzial in sich bis zur Verletzung. Und ich glaube, seitdem nagt es ihm auch immer noch an ihm, diese Verletzung. Und dass er dieses Jahr dann nicht spielen konnte, hat ihn, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht. Was mir sehr leid tut für den Jungen.
Ja. Gut, schauen wir mal, was da jetzt in der Rückrunde passiert. Ihr könnt es natürlich auch bei unserem Podcast immer mitverfolgen, in unserem Segment. Aber bevor wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Rückrunde blicken, Jasmin, am Sonntag hat der VfB ein Testspiel absolviert gegen Ajax Amsterdam. Das war ausverkauft, 3000 Zuschauer im Schliens. Ich kann mich an kein Testspiel erinnern, das so gut besucht war. So viele Zuschauer ist normalerweise über dem Trainingsauftakt. Aus allem, worüber wir jetzt in den letzten zwei Stunden ungefähr gesprochen haben, sagen wir, eine Saison, die nicht mehr so gut läuft wie die letzte. Die Euphorie, die um den VfB herrscht, die scheint weiterhin ungebrochen. Siehst du es auch so?
Ja, definitiv. Also sowas kann ich mich jetzt nicht die letzten Jahre so erinnern. Obwohl, also das Testspiel war gut besucht. In der Einlasssituation können wir noch ein bisschen was optimieren, dass wir nicht bis zur Cannstatter Kurve Einlass stehen. Ja, also es waren aber mehr auch, muss man sagen, aber was eigentlich auch schön war, ein bisschen Familienausflug. Es waren sehr viele kleine Kinder da, wo du sonst vielleicht nicht so ins Stadion gehst. Und auch Respekt, die sich eine Karte gekauft haben, wo du nicht wusstest, dass das Wetter so okay wird, sag ich mal, für Januarverhältnisse. Aber nee, es ist trotzdem weiter gut. Und die Mannschaft zeigt es ja auch. Es gibt jetzt keinen Grund, das zu machen. Wo es gibt es schon das ein oder andere Spiel, wo du jetzt mal Karten bekommst. Gegen Leipzig aktuell gibt es, glaube ich, auch noch Karten, auch wenn das, glaube ich, der zurückgegebene Block ist. Ja, aber trotzdem auch, wenn du jetzt überlegst, falls Champions League weitergeht oder auch sonst wie, es ist schon eine Euphorie da, auch wenn, finde ich, inzwischen man schon so ein bisschen merkt, dass es als selbstverständlich angesehen wird. Das merke ich auch bei mir einfach, wenn du jetzt so sagst, ein Spiel gegen St. Pauli oder solche Spiele. Früher wärst du über so ein Spiel froh gewesen, wenn da noch ein Punkt rausgekommen wäre. Jetzt erwartest du einen Sieg. Mhm. Aber ja, Euphorie generell groß und macht gerade Spaß und wir müssen uns über andere Sachen und Probleme unterhalten als jetzt, wie lange bleibt der Trainer noch? Man hat nur x Tore, auch jetzt, wenn du siehst, auch wenn wir jetzt über die Stürmer so gesprochen haben, obwohl Guirassy weg ist, haben wir 5 Tore nur weniger in der Bundesliga geschossen und Undav ist noch lange verletzt gewesen. Also wir jammern, wenn, jammern wir, was wir schwaben gut können, auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Und ja, macht trotzdem noch sehr viel Spaß gerade.
Ja, na. Gut, dann blicken wir jetzt mal auf die nächsten Wochen. Es geht am Sonntag los gegen Augsburg, dann folgen schon wieder vier englische Wochen hintereinander. Mittwochs gegen Leipzig, dann Freiburg, dann geht die Champions League schon weiter, auswärts in Bratislava, in Mainz, gegen Paris, gegen Gladbach, gegen Augsburg zu Hause und dann auswärts in Dortmund. Und falls wir gegen Bratislava und gegen Paris erfolgreich sein sollten, haben wir sogar noch weitere englische Wochen, weil dann kommt die Champions League Zwischenrunde. Wir spielen im Pokal gegen Augsburg zu Hause. Wichtige Spiele in der Liga. Und es sind, glaube ich, entscheidende Wochen jetzt, Jens, in den nächsten Wochen, oder? Dass die durchaus finanziell Auswirkungen haben, aber auch, glaube ich, auf so ein bisschen schon die Richtung der Rückrunde dann auch setzen, oder?
Definitiv. Also du hast in allen Wettbewerben entscheidende Spiele. Du hast in der Bundesliga ein relativ unangenehmes Programm aus meiner Sicht. Also gleich mal Augsburg zum Auftakt ist gefühlt immer ein schwieriges Pflaster dort. Dann Leipzig, Freiburg zu Hause, die gut dabei sind in dieser Saison. Und dann dieses ganz komische Spiel in Bratislava, die schon ausgeschieden sind in der Ligaphase, in der Champions League, musst du auch erstmal bestehen. Das Heimspiel gegen Paris hätten wir uns wahrscheinlich auch alle anders vorgestellt und nicht erwartet, dass das wahrscheinlich so ein Duo-Dei-Spiel wird, was schon K.O.-Charakter haben könnte, weil Paris ja auch punktemäßig bei uns ist. Ja, und die nächsten Wochen dann auch in der Bundesliga durchaus anspruchsvoll. Von daher, also das kann, wie du es gesagt hast, extrem entscheidenden Charakter haben, weil du kannst nach den Wochen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, im Pokal rausfliegen gegen Augsburg und in der Champions League, da ist meiner Meinung nach alles offen. Da kannst du weiterkommen, aber kann auch gut sein, dass du eben gegen Paris zu Hause dann verlierst und dann am Ende nicht weiterkommst. Von daher sehr, sehr entscheidende und vor allem sehr intensive Wochen, wie du es gerade gesagt hast, mit den ganzen englischen Wochen jetzt gleich, die nahtlos aufeinander folgen.
Ja, und im Pokal hast du dann auch die Chance, ins Halbfinale zu kommen gegen Augsburg. Das ist auch nicht zu verachten. Über die Transfergerüchte, weiß nicht, ob wir darüber noch groß sprechen wollen. Brünn Larsen ist wohl immer noch in Verhandlungen. Wir sind in Verhandlungen mit Hoffenheim, der Spieler ist sich einig mit uns. Man verhandelt mit Angelo Stille über einen neuen Vertrag, über das Thema Innenverteidigung. Hatten wir schon gesprochen über Verstärkungen generell. Andreas, was ist dein Gefühl jetzt für die nächsten Wochen? Und wo siehst du den VfB am Ende der Saison in den drei Wettbewerben, in denen wir noch vertreten sind? Oder wo endet vielleicht die Saison des VfB in den Wettbewerben?
Also schon mit dem Triple, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich denke, Champions League können wir es noch schaffen in die Zwischenrunde. Und dort, ich weiß noch nicht, das ist ja wieder so komplett kompliziert, weil es ist ja keine richtige Auslosung, sondern es wird ausgelost, aber es gibt nur zwei Mannschaften, zwischen denen es ausgelost wird. Also Stand jetzt wäre das jetzt Bayern oder Dortmund, wenn wir jetzt als letzter Platz qualifizieren. Das heißt, dass maximal dann noch diese zwei Bonusspiele dazu nehmen. Pokal, je nach Pokalglück, Losglück, denke ich schon, dass wir es bis ins Halbfinale schaffen können.
Das brauchen wir kein Losglück, da müssen wir nur gegen Augsburg gewinnen und fürs Halbfinale.
Ach so, es ist schon Viertelfinale, stimmt. Ja, so Halbfinale ist auf jeden Fall drin. Und wenn wir jetzt nicht wieder gegen Leverkusen spielen müssten, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass da Berlin realistisch ist. Wer ist da nicht noch dabei? Ich habe das jetzt keinen Überblick. Wenn wir dann gegen Bielefeld im Halbfinale spielen, das wäre natürlich am geschicktesten.
Oder Leipzig oder Wolfsburg. Also wenn es ja noch ist, Leipzig, aber du hast schon mal Bayern raus. Also ich sag mal, es ist nicht ganz Pokal, ist nicht ganz so, sag ich mal, nicht so gute Chancen wie letzte Saison, was ja, wenn man nicht Leverkusen bekommen hätte, es einmalig war, aber es sind schon ein paar bessere schon rausgeflogen. Also
und wie hast schön, du
aber auch Losglück, wenn dann für die nächste Runde fürs Finale oder fürs Halbfinale.
Und wie schön wäre das dann Stuttgart gegen Lautern im Pokalfinale gewesen. Ach, das ist das, was mich am meisten ärgert. Das wäre so ein richtiges Fest gewesen. Da wäre egal, wer gewinnt. Beide hätten sich gefreut. und Liga hoffe ich natürlich auf einen internationalen Platz. Ich denke nicht, dass es die Champions League wird, da mache ich mir keine Illusionen, aber Conference League kann auch sexy sein. Ich spreche aus Erfahrung. Und Europa League ist auch ganz cool. Da können wir auch ein bisschen weiterkommen. Also da ist es nicht nur dabei sein ist alles, sondern da traue ich uns schon zu, ein bisschen kompetitiver dabei zu sein.
Na, naja.
Entschuldigung, so. Heidenheim ist ja Abstiegskandidat und ist, glaube ich, jetzt als Vierter oder Fünfter weitergekommen. Also Conference League ist schon machbar.
Und geile Auswärtstouren, glaube ich. Jasmin, was ist dein Tipp für die drei Wettbewerbe? Wie weit geht's?
Pokal würde ich auch mal sagen. Mindestens Halbfinale, das wäre schon mal geil. Finale habe ich bis jetzt noch nie. Ich war noch nie in Berlin. Wäre, aber ich will jetzt nicht so weit jetzt schon reden, dass man jetzt schon. Es gibt sicherlich schon Leute, die Hotelzimmer gebucht haben, aber ich noch nicht. Champions League würde ich mir. Es ist echt, du kannst es jetzt nicht sagen. Ich hatte auch rausgeschaut, wer wie viele Punkte hat, wer jetzt was gespielt hat, aber das ist so eng. Also das, ja. Die, das neue, der neue Modus macht besonders für uns oder so schon richtig Spaß. Irgendwie hoffe ich mir, dass wir nochmal eine Runde machen und plane inzwischen auch meinen Urlaub, dass ich erst danach in Urlaub gehe. Ist gerade so meine Hoffnung, dass ich noch das Heimspiel mitnehmen kann. Ja, und Liga, es ist so eng oben. Ich glaube einfach weiterhin, dass sie so weit stabil spielen. Du wirst nicht so eine Rückrunde spielen wie letzte Saison. Glaube ich nicht 100%ig. Aber trotzdem jetzt die ersten 15 Spiele oder 25 Spiele über alle Wettbewerbe hin, waren so stabil, dass ich nicht glaube, dass die einbreche, besonders wenn vielleicht doch ein oder andere Wettbewerb noch wegfällt. Kann da oben alles werden. Ich würde auch Champions League nicht komplett ausschließen, aber jetzt nicht eher vom VfB, sondern auch wer da momentan mit drin ist. Also es wird, glaube ich, relativ eng. Aber ja, hoffe ich mal, dass es auch in die Richtung geht. Aber ich wäre dann auch nicht unglücklich, wenn es in Anführungszeichen nur Conference League oder so ist, sondern einfach diese Saison dann so stabil gespielt zu haben, dass du jetzt in der Champions League noch Chancen hast. Zieh dir Leipzig an zum Beispiel. Die haben jetzt keine Chancen mehr. Dass du da das hast stimmt. Und im Pokal trotzdem so weitergekommen bist. Das waren auch in den letzten Jahren auch mal Stolpersteine und dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt so darüber reden, ja, ich freue mich einfach auf die nächsten 5 Monate.
Ja. Jens, hast du deinen Urlaub schon gebucht?
Urlaub ist immer gebucht.
Eingereicht für die Zwischenrunde Auswärtsspiel oder wie?
Passt.
Hey, also ja, wie sind deine Tipps?
Also in der Champions League hängt es natürlich ganz stark von dem Spiel in Bratislava ab. Wenn du dort gewinnst, bist du wahrscheinlich weiter in die Zwischenrunde. Dass wir es da weiter schaffen, das halte ich dann in Anführungszeichen fast für ausgeschlossen, weil du da wahrscheinlich keine so gute Platzierung mehr erreichen wirst, dass du einen realistisch schlagbaren Gegner bekommst dann in einem K.O.-Spiel. Aber wäre auch weniger dramatisch, wenn wir das tatsächlich dann nochmal weiter schaffen würden. Überwintert hast du durch den neuen Modus ja sowieso schon. Das Heimspiel gegen Paris ist natürlich auch sowas, was du gar nicht einschätzen kannst. Die haben bisher ja auch nicht wirklich abgeliefert, diese Saison. Und ganz schwer einzuschätzen im Pokal. Klar, wenn du auf die Auslosung guckst, Heimspiel gegen Augsburg, da ist die Hoffnung natürlich schon berechtigterweise da, dass wir da zu Hause gewinnen. Und dann im Halbfinale hängt es natürlich extrem vom Los ab. Also da ist ja dann vermutlich alles drin, von Heimspiel gegen Bremen oder Auswärtsspiel in Bielefeld bis zu Auswärts in Leipzig. Da kannst du Glück oder Pech haben. Oder
Leverkusen.
Haben. Genau, was ich mit Blick auf die Teams, die dann noch im Lostopf sind, natürlich immer so im Hinterkopf habe, ist natürlich so ein Thema Finale dann gegen Leipzig oder Leverkusen.
Boah. Ja.
Auch nicht so wirklich vergnüglich, um es mal so auszudrücken.
Ja. Du kriegst Karten, sehe ich als Vorteil.
Ja, das ist dann der einzige Vorteil. Und in der Liga, da ist ja so alles, da ist alles so eng beieinander da oben. Also wenn du siehst, du hast auf Platz 3 Frankfurt, wo wir vorher gesagt haben, somit die Überraschungsmannschaft im Moment, hast du einfach auch nur 4 Punkte Rückstand. Also da ist nach oben auch noch alles möglich. Da hängt es ganz stark meiner Meinung nach vom Start jetzt auch in die Rückrunde ab, ob du dich da oben dranhängen kannst. Du hast das Heimspiel gegen Leipzig zum Beispiel, die ja auch in der Hinrunde positive und ganz negative Ausschläge drin hatten. Und dann, wie ihr es auch gesagt habt, alles, also ich bin da relativ flexibel. Meiner Meinung nach ist alles zwischen Platz 5 und 8, auch wenn es dann am Ende vielleicht über die Liga sogar nicht für den Europapokal reichen sollte, trotzdem immer noch akzeptabel.
Ja. Ja, dann mache ich den Abschluss. Also Champions League, bin ich mir unsicher, ob wir weiterkommen. Da muss das schon wirklich vieles passen. Ich halte es aber auch nicht für komplett unrealistisch. Ich wäre aber auch jetzt, also es wäre schön, nochmal zwei weitere Spiele zu machen. Aber wenn wir jetzt ausscheiden nach der Gruppenphase, ist das, finde ich, ist auch nicht dramatisch. Also ist schade, aber finde ich auch nicht so schlimm. Pokal musst du eigentlich die Chance jetzt nutzen, ins Halbfinale vorzustoßen. Du hättest schlimmere Lose bekommen können als Augsburg, und deswegen sehe ich uns da schon, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht irgendwie komplett einen Fehlstart hinlegen in die Rückrunde oder in die Restrunde, sehe ich uns da auch im Halbfinale, und dann, ja, wie ihr gesagt habt, dann kommt es einfach aufs Losglück an. Und ja, Bundesliga, ich glaube schon, dass wir jetzt, wo wir die ganzen Verletzten wieder zurück haben und hoffentlich keine neuen Verletzten dazukommen, wo die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen aus der Hinrunde gelernt hat, sich vielleicht noch ein bisschen besser einspielt, gerade auch wenn jetzt mehr Stammspieler wieder dabei sind, kann ich mir schon vorstellen, dass wir Platz 6 erreichen und in der Conference League spielen dürfen mindestens. Es ist super eng, das sind wir jetzt schon, wird nicht die ganze Zeit so eng bleiben, und haben wir ja gerade schon gesagt, die nächsten Wochen werden einfach entscheidend sein, um sich da oben festzubeißen, sodass man auch im April und im Mai noch eine realistische Chance hat. Auf den Europapokal, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es eigentlich sinnvoll, was heißt sinnvoll, ich finde es eigentlich schon, fände es schon gut, wenn wir da reinkommen, einfach weil du so viel Geld für Neuzugänge ausgegeben hast. Selbst wenn sich das finanziell dann noch irgendwie abfedern lässt, wenn du nicht europäisch spielst, wäre es einfach schade, wenn wir dann diese Chance nicht nutzen, nochmal in den Europapokal zu kommen. Genau, das wären so meine Tipps. Damit sind wir auch am Ende dieses Rückrunden-Vorschaus und dieses Hinrunden-Rückblicks angekommen. Erstmal euch dreien vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch in der ersten Folge schon, die ihr beim Brusting Talk hören könnt. Genau, vielen Dank euch und euch vielen lieben Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Genau, ihr hört uns dann das nächste Mal nach dem Spiel gegen Augsburg in der kommenden Woche. Wollt ihr noch was sagen zum Abschluss, Jasmin?
Mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die Rückrunde und auf ein tolles Spiel Sonntagabend in Augsburg.
Ja, dann fliegt bestimmt schon wieder Schnee in Augsburg. Jens, famous last words in diesem Podcast.
Ich kann mich anschließen, hat sehr viel Spaß gemacht, und die wichtigste Komponente ist, glaube ich, immer noch, wenn wir auch über die Saison hinausblicken, dass Sebastian Hoeneß uns erhalten bleibt.
Sehr gut. Und Andreas, die letzten Worte vor dem Beginn der Restrunde in diesem Podcast. Schieß los.
Oh Gott.
Du kannst doch jemanden grüßen,
wenn du willst. Madrid. Mailand oder Madrid, Hauptsache Europa. Woltemade wird Torschützenkönig und Stuttgart.
Sehr schön. Leg ich fest. Gut, also, das war unser Hinrundenrückblick und unser Rückrundenausblick. Und genau, wir freuen uns auf den Beginn des neuen Jahres 2025 auch für den VfB. Ciao.
Ciao.